Kampf, Arbeit und Leidenschaft. Dafür stand ich mein ganzes Leben. Auf und neben dem Platz. Bei Manchester City wurde ich durch meinen Einsatzwillen und meine Tore zum Publikumsliebling und Hall of Famer. Und auch im Kampf, um am Leben zu bleiben. Die Krebserkrankung hinter mich zu lassen, hat mir mein Wille und mein jahrelanger Leistungssport, den Körper, den ich da aufgebaut habe, mir unheimlich geholfen. Ich bin Uwe Rösler. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Uwe, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Du, jetzt sehe ich dich hier in kurzer Hose. Mir ist mit der Strickjacke ehrlicherweise kalt. Ist dir nie frisch?
Eigentlich bin ich ja anfällig gegen Kälte nach meiner Krebserkrankung. Mhm. Aber wenn ich da unten am Platz stehe, meine Jungs nach vorne peitsche, da habe ich nur Adrenalin im Körper und da spüre ich gar nichts.
Ja, was? Du bist wirklich normal anfällig gegen Kälte?
Ja, oder? Gegen nasse Kälte, gegen Wind, Regen und so 5, 6 Grad, dann, das mag ich überhaupt nicht, aber Spieltag ist Spieltag.
Ja, Spiel.
No pain, no gain.
So sieht's aus. Du, sag mal, Uwe, dann bevor wir kurz reingehen, wenn wir jetzt hier hinter uns schauen, hättest du gedacht, als du hier angefangen hast, dass das eigentlich ein Perfect Match wird?
Ja, ich habe schon Vertrauen in meine Qualitäten. Ich habe das ja schon öfters bewiesen, dass ich in so einer Situation noch einen Verein übernehmen kann und dann noch mittel- oder langfristig dann auch aufbauen kann. Ich habe schon den Kader gescheckt. Dass es natürlich so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe schon Selbstvertrauen gehabt und den Glauben, dass wir den Klassenerhalt schaffen können.
Warum passt es zwischen Uwe Rösler und dem VfL Bochum so gut?
Ja, Fußball ist eine Momentaufnahme. Im Moment sieht es gut aus. Man muss immer von Spiel zu Spiel denken. Ich glaube, ich habe der Mannschaft klare Leitplanken gegeben, die Mannschaft auch brauchte und noch wollte, daran sie sich halten konnte. Und daraus haben wir dann immer mehr Selbstvertrauen entwickelt, haben unsere Abläufe mehr einstudiert und gegen den Ball sind wir schon sehr gut. Es müssen aber noch Fortschritte erzielt werden mit dem Ball, aber das dauert ein bisschen länger. Mein erstes Ziel ist immer hard to beat. So, und das haben wir, glaube ich, erreicht.
Ja, dann besprechen wir den Rest drin, ja?
Alles klar.
Also, let's go. Uwe, dann gehen wir doch mal einige Jahre zurück. Du bist gebürtig aus der DDR. Welche Kindheitserinnerungen hast du an diese Zeit?
Bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf. Mhm. Fußball gespielt, seitdem ich laufen konnte. Meine ganze Freizeit immer draußen verbracht, auf dem Fußballplatz, im Wald, Eishockey gespielt im Winter, Ski gefahren im Winter und dann natürlich im Anfangsstadium dann mit 5, 6 eigentlich schon gelebt wie ein Leistungssportler, 5-mal die Woche trainiert, am Wochenende gespielt und das hat sich bei mir irgendwo in meine DNA festgesetzt.
Glaubst du, du wärst heute der Mann, der du bist, wenn du damals nicht so schon in so frühen Jahren diesen Leistungsgedanken eingeimpft bekommen hättest?
Auf keinen Fall. Also ich habe ja meine, dann noch ab 11 bin ich dann nach Leipzig gezogen, in die Kinder- und Jugendsportschule. Mhm. Und wie professionell und trainingsmethodisch wir da gearbeitet haben, waren wir Welten voraus. Wir hatten andere Defizite gehabt, wenn es um individual bei uns war alles das Kollektiv, Kollektiv. Mhm. Und, aber wie wir da trainiert haben, wie wir gelebt haben, wie wir auch gelernt haben, mit Druck umzugehen, hat mir in meinem weiteren Leben, nicht nur im Fußball, auch bei meiner Krebserkrankung geholfen.
Inwiefern?
Ja, also ich habe ja da diese Nachricht bekommen und ich hatte ja nur 5% Überlebenschance gehabt. Hat mir meine Frau aber nicht gesagt. Und ich habe halt
2003, jetzt machen wir einen
2003, Sprung, ja.
Kommt dann gleich wieder zurück.
Aber und ich hatte dann halt nur so den eisernen Willen und den Fokus, totalen Fokus auf, mache ich jetzt hinter mir die Chemotherapie und Radiation-Therapie und dann fange ich wieder an, Fußball zu spielen. Und bin aufs Fahrrad gegangen, bin in den Kraftraum gegangen und die haben alle nur den Kopf geschüttelt, aber das war meine Therapie, damit umzugehen, weil ich einfach nur fokussiert habe, trainieren wollen.
Was heißt, deine Frau hat dir das nicht gesagt?
Ja, du sagst ja nicht jemanden, der geschockt ist, da sagst du, du hast nur 5% Überlebenschance. So, das hat sich dann relativ schnell, nachdem sie die richtige Medizin gefunden haben und die richtige Dosierung haben, da hat sich der Tumor relativ schnell verkleinert. Mhm. Und dann haben sie mir, dann waren meine Chancen dann 70-80%. So, ging relativ schnell hoch. Und dann hat sie es mir danach gesagt, aber nicht, wo ich...
Das heißt, du wusstest es nicht und deine Frau wusste es?
Ja.
Weil sie mit den Ärzten gesprochen hat?
Genau.
Es war ja zum Ende deiner Spielerkarriere. Ihr habt in Norwegen gelebt und dann bist du zum Arzt gegangen, weil du, so wie ich mitbekommen habe, Atemnot hattest. Damit, man rechnet ja mit allem, aber nicht, wenn man Leistungssportler ist und hat eine Atemnot, dass man dann so eine Diagnose bekommt.
Nee, eigentlich nicht, weil wir hatten ja bei Lillestrøm gespielt in der Nähe von Oslo, ein traditionsreicher Verein, unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt und war so fit wie lange nicht. Durchtrainiert den ganzen Winter, keine Verletzung gehabt und dann zwei Wochen, bevor die Saison losgeht, die Saison geht ja da Anfang April los, hatten wir noch ein oder zwei Testspiele gehabt und da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ich habe gedacht, ich habe einen kleinen Infekt gehabt, aber das ging nicht weg. Ich hatte Atemnot gehabt und habe aber trotzdem noch das letzte Spiel gespielt. Gegen Bodø Glimt, konnte gar nicht laufen, habe aber gespielt, habe das Tor gemacht, wir haben Einzel gewonnen und bin dann am Abend schon in die Klinik gefahren, weil ich wusste, irgendwas ist hier nicht korrekt. Und dann zwei Tage später war schon Chemotherapie.
Was hat diese Diagnose, als man dir das zum ersten Mal offenbarte, in dir ausgelöst?
Ah, pure Angst. Ganz junge Familie, zwei kleine Kinder. Meine Familie braucht mich. Aber habe dann relativ schnell auf Überlebenswillen umgeschaltet. Und hab die Therapie für mich war, mich immer wieder mit Fußball zu beschäftigen, immer meine Gedanken wegzubringen. Und dann, ob ich nochmal schaffe als Spieler, was mache ich dann als Trainer? Hab dann schon Pläne geschmiedet. Und das war meine Therapie, damit umzukommen.
Aber ich meine, die meisten Menschen, die haben erstmal die Gedanken daran, irgendwie zu überleben. Und du hast dann ja schon wieder einen weitergedacht.
Aber das war meine Therapie.
War denn der Tod dennoch für die erste Zeit dein ständiger Wegbegleiter?
Ja, klar. Waren ja auch diese ganzen Behandlungen, das waren ja nicht ohne gewesen. High-Dose-Chemotherapie und Radiation-Therapie und wusste ja nicht, wie mein Körper darauf reagiert. Aber habe ich vorher schon gesagt, weil ich Leistungssportler war über so viele Jahre, hatte ich natürlich eine sehr gute Konstitution gehabt. Und das hat mir natürlich geholfen, diese Belastung für den Körper, für den Organismus besser wegzustecken. Ja. Und von daher bin ich da ganz gut durchgekommen. Ja. Aber
was war denn mental aber?
Mental war, ich muss immer meinen Fokus auf, ich muss im Tunnel sein, dann bin ich gut. Wenn ich zu viele Sachen links und rechts und everywhere habe, dann kann es manchmal ein bisschen anders sein. Und ich war dann so im Tunnel gewesen, überleben, 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 Familie.
Ja, aber bemerkenswert. Wie verändert denn so eine Zeit die Sicht auf das Leben und auf vielleicht auch nicht ganz so wichtige Dinge dann?
Viele Leute fragen mich das. Ich glaube, ich bin ein besserer Vater und Ehemann geworden. Ich bin genau noch so verrückt nach Fußball, wie ich vorher war. Kann nicht verlieren. Aber Time Management ist viel besser geworden, weil du nicht weißt, was ist um die nächste Ecke. So, von daher versuche ich mein Leben mit meiner Familie. Totale Dedication für die Familie. So best wie möglich zu nutzen. Mhm. Und meinen Job, weil ich die liebe.
Ich finde das einen interessanten Punkt. Mein Papa hatte auch Krebs jetzt leider nicht geschafft, aber speziell dann auch in dem letzten Jahr sagte meine Mama immer, das war das schönste Jahr in ihrer Ehe, weil sie das anders wahrgenommen haben. Warum sagst du, was du... Oder bist du dadurch ein besserer Ehemann und Papa geworden?
Ja, weil ich dann irgendwo, ich bin immer noch voll fokussiert auf meinen Job. Aber wenn du Fußballer warst und nur so viele Jahre, bist du automatisch Egoist. Mhm. Und weil sonst schaffst du es auch nicht, in den Elitesport nach oben zu kommen. Und ich musste vielleicht noch mehr investieren als viele andere, weil ich auch vom Talent her vielleicht nicht der begnadete Fußballer war. Aber dann... Wenn du durch sowas durchgemacht hast und siehst, wie deine Frau, speziell wie deine Kinder gelitten haben, was sie für Entbehrung auf sich genommen haben, dann ist der Job immer noch wichtig, aber die Familie ist Nummer eins jetzt.
Ja, Schön, wirklich, muss ich sagen. Dann, dann springen wir doch nochmal zurück in das Jahr 1992. Denn da bist du dann nach Westdeutschland zum ersten FC Nürnberg gewechselt. Für einen Mann oder Jungen, der sein Leben lang in der DDR verbracht hat, hattest du irgendwelche Vorbehalte, als dann der Wechsel anstand?
Wie es in einer Gesellschaft so abgeht, da geht es um, wie die Mannschaft funktioniert. Mhm. Das war eine ganz andere Herangehensweise, kollektiv. Mhm. Im Osten, in Nürnberg, war jeder hat erstmal die Ellbogen ausgepackt, jeder hat nach sich selber erstmal zuerst geguckt. Ja, und da gab es mehrere kleine Gruppen, konnte nicht jeder mit jedem. Und da sich da durchzusetzen, das erstmal zu verstehen, dass es wichtig ist, auch Medienlandschaft zu verstehen. Wir hatten ja keine Medien gehabt im Osten. Und dann aber auch mit dieser Kritik in den Medien umzugehen, das ist ja aber unheimlich hilfreich für mich, selbst wenn es kein erfolgreiches war.
Wie lange hat es denn gebraucht, bis du gemerkt hast, dass da die Punkte, die du gerade angesprochen hast, dass die komplett konträr sind?
Ja, also das ist learning by doing. So, ich habe das vielleicht die Jahre später erst so richtig reflektiert. Aber ich habe das schon instinktiv sofort mitbekommen, dass es hier anders läuft. Und ich muss auch von meiner Herangehensweise mich auch anders anpassen. Ich bin ja einer gewesen, der nicht immer sagt, was er denkt. Und das war vielleicht in Nürnberg nicht immer vom Vorteil gewesen. So, man muss auch mal lernen, noch mal Mund zu halten und das einfach auch mal schlucken. Und ich habe vieles gelernt da im Umgang mit den Mannschaftskollegen, Umgang mit der Presse, Umgang auch mit dem Trainerteam, was mir dann die Jahre später unheimlich geholfen hat. Mhm.
Wo in der Zeit, in welchem System hast du dich da wohler gefühlt?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben ja alle Wiedervereinigung herbeigesehnt. Ja, das war ja eine riesen, gerade für die Leute aus dem Osten war das, glaube ich, so das Größte, was man beschreiben kann. Für mich zum Beispiel, die größte Persönlichkeit ist Gorbatschow. Mhm. Sage ich heute noch. Mhm. Ja, und dass wir das geschafft haben, friedlich, ohne einen Schuss, eine Wiedervereinigung zu schaffen, das war unglaublich. Ja, und das war das, was wir alle angestrebt haben. Ja. Und die Freiheit nach der Wiedervereinigung, dort zu spielen, wo du möchtest, mit dem Fußball auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, verschiedene Länder zu sehen, Kulturen kennenzulernen, das hat mir die Wiedervereinigung gegeben und alles ermöglicht. Und ich war ja einer der ersten Spieler nach fast 30 Jahren, der in England Erfolg hatte. Und ich bin einer der Ersten, der darüber gegangen ist.
1994,
genau. Und das hätte ich ja nie, ich hätte die Welt ja nie so erleben können, wie ich sie erlebt habe. In vielen Stationen, ob das in Skandinavien, in England, in Deutschland. Und dafür bin ich eigentlich so dankbar, dass ich beide Systeme miterleben durfte. Das Ostsystem hat mich geprägt, der Leistungssport, der Druck, mit dem Druck umzugehen, der Wille, nach oben zu kommen, harte Arbeit, Winning Mentality, alles da gelernt und dann natürlich aber auch den nächsten Schritt gemacht, weltoffener zu werden, sich auch an gewisse Sachen auch anzupassen. Und habe eine Frau kennengelernt aus Norwegen. Mhm. Ein Kind ist geboren in Berlin, das andere Kind ist geboren in England. Also viele, viele, viele Jahre in England gelebt und dafür bin ich unheimlich dankbar, dass das Leben mir diese Chance gegeben hat, alle diese Erfahrungen zu sammeln. Mhm.
Dann bleiben wir doch mal bei England. 1994, Manchester City. Das Ausland an sich war dir ja, als du noch in der DDR warst, das war ja relativ weit weg. So, genau. Das war ja so nicht möglich. Wie waren denn die ersten Monate dann in einem fremden Land?
Ja, nicht einfach, weil du die Sprache auch nicht konntest. Mhm. So, das kam ja noch dazu. Ich wusste da gar nicht, was ich mich darauf einlasse, aber auf einmal war ich da und hat dann auch ziemlich schnell geklappt, mit Toren zu schießen. Und dadurch habe ich mir dann natürlich auch ein bisschen Status in der Mannschaft und so. Wenn du da nicht die Sprache sprichst, ist sehr, sehr schwer. Ich bin dann relativ schnell, habe ich nach Englischstunden gefragt und Verein organisiert im Mädchen College.
war auch sehr vorteilhaft, dann zweimal die Woche. So habe ich da Stunden mitgesessen, wo dann nur Mädchen da waren. So,
total selbstlos, ne?
Total selbstlos. Und, aber die Sprache relativ schnell gelernt. Und das war, glaube ich, auch der Schlüssel, und das sage ich jedem Spieler jetzt, der aus dem Ausland kommt. Du musst deinen Mitspielern, deinen Club, deinen Fans zeigen, dass du dich committest. 100%. Und das geht eigentlich nur, wenn du die Sprache lernst. Und dadurch wurde ich dann noch sehr gut integriert im Verein.
Du hast ja über 100 Premier League-Spiele gemacht. Das ist ja wirklich eine Hausnummer. War dieser Schritt, der dir sicher auch nicht leicht gefallen ist, dann nach Manchester zu gehen, war das der beste in deiner Karriere? Für dich auch als Person?
Das war der einschneidendste, würde ich so sagen. Ich hatte viele gute, zum Beispiel meine letzte Station in Dänemark, in Aarhus. Ich liebe Aarhus. Der Verein, 3 Jahre, hat alles das mir gegeben, was ich mir erhofft habe. Und es war eine super, super Zeit. Malmö, Fußball als Trainer, auch eine super Zeit, international gespielt, jedes Jahr. Aber wenn man mal nur mal weggeht vom Fußball, auch familiär und als Persönlichkeitsentwicklung sieht, die Jahre, die 4,5 Jahre als Spieler bei Manchester City und dann später noch die Jahre als Trainer bei 4 Vereinen, wo wir ja auch immer in Manchester gewohnt haben, waren die einschneidendsten.
Du bist ja wirklich auch zur Legende geworden. Wenn wir darüber nachdenken, dass du in einem kleinen Dorf in der DDR groß geworden bist und plötzlich wirst du dann auch in die Hall of Fame von Manchester City dann berufen. Wie lange hat es gebraucht, bis man das realisieren konnte?
Ja gut, also ich bin damals in die Hall of Fame berufen worden. Da kam gerade diese neue Ownership. Und da fing es dann Step by Step an, Titel zu gewinnen. Wir haben ja unter meiner Zeit und damals haben keine Titel gewonnen. Und in dieser Zeit dann auch in die Hall of Fame zu kommen, das war für mich fußballisch vielleicht die größte Anerkennung, die ich je erreicht habe, als Ausländer, als Deutscher, mit Bert, Seite an Seite mit Bert Trautmann, da in der Hall of Fame zu sein, obwohl der Bert viel mehr gewonnen hat als ich. So, es hat einfach geklappt mit den Fans, mit der Connection. Ich hatte mehrere Chancen noch gehabt, in meinen Verein zu wechseln. Und ich habe mich eigentlich immer dagegen entschieden, irgendwo. Habe dem Verein die Treue gehalten, wo wir abgestiegen sind. Und ich glaube, dass solche Sachen vergessen die Leute da nicht.
Und du hast ja eben schon auch angesprochen, dass du auch während deiner Erkrankung dann auch angefangen hast, an den Trainerberuf dann zu denken.
Ja, ja.
Hat das erst während der Krankheit begonnen oder war dir schon relativ früh als Spieler klar, dass du irgendwann mal Trainer werden möchtest?
Ja, ich habe schon... DDR-Zeit habe ich ja schon ein Studium bei der DFK angefangen gehabt, als 20-Jähriger und 19-Jähriger. So, da habe ich ja schon gewusst, dass ich Trainer werde. Das war eigentlich immer mein Weg. Fußball ist mein Leben. Und mir war eigentlich klar, das ist das, was ich kann. Und das wollte ich halt dann verfeinern und entwickeln und als Trainer auch dann meine Erfahrung weitergeben.
Ja, ich meine, du hast ja auch wirklich tolle Vereine trainiert, Leeds United, ne, traditionsreicher Verein. Und dann bist du ja irgendwann auch Trainer geworden, wieder in deiner Heimat, in Deutschland, bei Fortuna Düsseldorf. Stand es eigentlich immer mal auf deiner Wunschliste, dass du auch in Deutschland nochmal im Profibereich Trainer sein möchtest?
Hundertprozentig. Ja, das hat mich eigentlich immer irgendwo fasziniert und irgendwo auch immer gewurmt, dass ich trotz meines CVs, trotz was ich auch als Trainer schon die Erfahrung und
international
nie irgendwo eine Chance bekommen habe. Und ich werde halt in Deutschland nicht als deutscher Trainer gesehen, weil ich meine Ausbildung, meine Pro-License dann auch in Norwegen gemacht habe. Aber das war für mich zweitrangig. Ich wollte mich in Deutschland beweisen. Ja, und es hat dann leider nicht geklappt.
Ich meine, du hast knapp 1,5er Schnitt gehabt.
Also. Ja, mit einem Abstieg, aber dann das zweite Jahr unter extrem schwierigen Bedingungen, Corona. 16 Spieler verloren, dann 57 Punkte zu machen. Da hätte ich mir eigentlich auch erhofft, dass es da weitergeht in Düsseldorf zu dem Zeitpunkt. Aber der Klaus wollte was anderes machen, da habe ich auch absoluten Respekt davor. Lütz
war ja schon weg. Ja. Klaus hat ihn ersetzt. Ja. Klaus wollte seinen eigenen Mann reinbringen. Mein Vertrag ist ausgelaufen. So, ich habe das akzeptiert.
Als es da vorbeiging, hast du innerlich immer noch mal gehofft, dass du noch eine Chance in Deutschland bekommst? Oder hast du dann damit, weil du es einmal gemacht hast, auch damit abschließen können?
Ja, nee, ich habe eigentlich gedacht, dass Leute das sehen, was wir da in Düsseldorf gemacht haben, unter extrem schwierigen Bedingungen. Ich bin dann nach Düsseldorf gekommen, um vor dem vollen Stadion den Abstiegskampf zu gewinnen. Und ich bin da hingekommen und habe zweimal vor dem vollen Stadion gespielt, sonst ist das Stadion immer leer. Hm. Also das, und wenn du da Zweitletzter bist oder Drittletzter bist oder Letzter bist, ist natürlich ein riesen Nachteil, wenn du anstelle du 45.000 hast im Stadion, die dir helfen. So, und meine Zeit dort, ich wäre gerne da geblieben, habe ich immer gesagt. Und ich habe eigentlich gehofft, dass aufgrund speziell des zweiten Jahres, dass dann noch Angebote mal kommen werden. Mhm. Kam aber nicht, bin wieder ins Ausland gegangen. Mhm. Und von daher, es ist dann so gekommen, wie es ist. Ich glaube, das ist für mich ein sehr guter Verein. Da passe ich hin als Typ, da passe ich hin in die Region. Ich kann mich mit den Zuschauern identifizieren. Ich habe die gleichen Verdi wie Bochum. Hart arbeiten, verantwortlich, Winning Mentality. Wenn ich das hier den Spielern vermitteln kann und ihnen helfen kann, dass wir das Stadion permanent anzünden können, dann können wir viel erreichen.
Ja, das scheint ja ein Perfect Match zu sein. Wie lange hast du darüber nachgedacht, als das Angebot kam?
Ich habe schon gesehen, wo sie waren in der Tabelle. Da war Risiko, ganz klar. Meine Frau hat gesagt, mach es.
Wenn deine Frau sagt, dann?
Habe ich es gemacht.
Gut.
Ich wollte es machen, klar, aber meine Frau hat mich dann drüber gekippt, getippt. Aber ich habe schon, weil Bochum eigentlich auch zu meiner Zeit als Spieler in Deutschland, war damals ein Bundesligist, war immer, ich kann mich an die Spiele hier erinnern, Flutlichtspiele abends mit Dynamo Dresden, mit Düsseldorf als Trainer. Das war immer was Spezielles. Mhm.
Ich meine, jetzt bist du ja noch jung, hast ja noch ein paar gute Jahre vor dir. Was ich mich gefragt habe, wäre es nochmal ein Traum, eine Mannschaft im Profibereich aus dem Osten zu trainieren? Oder ist das überhaupt gar kein Thema? Also Union Berlin beispielsweise, oder ist sowas gar kein Thema?
Das ist mein Verein, jetzt. So. Und alles andere wird die Zukunft zeigen.
Uwe, abschließend, wer ist der berühmteste Kontakt in deiner Telefonliste und wen können wir anrufen?
Ich habe ja deine Sendung vorher schon verfolgt. Es fällt mir schwer. Als hohen Respekt für die Zeit, die ich mit ihm verleben durfte, was ich auch von ihm gelernt habe, würde ich sagen Otto Reacke.
Mhm. Ja, verstehe, ja. Rufen wir ihn an.
Da muss ich ihn leider enttäuschen.
Warum?
Ich habe mein Handy gar nicht mit.
Das ist nicht der Ernst.
Ich laufe nie mit Handy rum, weil ich habe ja schon zweimal beim Team-Meetings habe ich richtig Kohle abgedrückt.
Weil das Handy geklingelt hat?
Ja, erst das Handy und dann meine Uhr. So von daher, ich hab mein Handy gar nicht mit.
Tut mir leid. Hast aber jetzt Glück gehabt. Du.
Tut mir leid.
Ja, okay. Dann kommen wir zum Schluss jetzt noch zu unserer Challenge. Wir machen Schere, Stein, Papier bis eins, ja?
Was bis eins? Bis drei.
Oder bis drei, du entscheidest.
Bis drei.
Dann machen wir bis drei, okay. Also derjenige, der zuerst drei hat.
Drei hat, ja.
Der Verlierer muss wie immer Foto inklusive des Textes posten, der Gewinner bestimmt. Deal.
Deal.
Okay, nur Schere, Stein, Papier, ja? Okay, los geht's.
Schere, Stein, Papier.
Ja. Schere, Stein, Papier. Okay, eins noch. Schere, Stein, Papier. 2-0. Schere, Stein, Papier.
Nee, der Stein fällt rein in den Brunnen. Brunnen gibt's nicht.
Okay, den dritten, wir machen mal Wiederholung. Komm, okay. Also 2-0 für mich.
Also Brunnen gibt's nicht.
Nur Schere, Stein, Papier.
Okay.
Also Schere, Stein, Papier.
3-0.
Klare Angelegenheit, würde ich sagen. Da freue ich mich doch auf ein schönes Foto von dir.
Okay, gut.
Uwe, vielen Dank. Dass du mir
musst du aber jetzt machen, weil ich mein Handy nicht mit habe. Du musst es machen und ich poste es dann.
Ja, okay, dann machen wir es gleich. Vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Wirklich bemerkenswerte Geschichte. Alles, alles Gute. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns über kurz oder lang dann in der Bundesliga sehen werden.
Hoffen wir auch.
Vielen Dank.
Alles klar. Danke.